Sonntag 18 Uhr, willkommen zu den Mobility News. Top-Thema diese Woche, der Mazda CX-30, den Mazda für 2027 genau dort nachschärft, wo es im Alltag zielt. Mit besseren Assistenzsystemen, mehr Komfort und ohne seinen fahrerorientierten Charakter aufzugeben. Weiter spannend diese Woche, der neue Audi Nuvolari, ein auf 499 Exemplare limitierter Supersportler mit 1001 PS und mehr als 350 km/h an der Spitze. Skoda zeigt erste Details zum neuen Peak, dem großen Elektro-SUV mit bis zu 7 Sitzen und über 600 Kilometern Reichweite. Bei BMW kommt der M2 erstmals mit MX-Drive und Kawasaki bringt mit der neuen KX327 den großen Zweitakter zurück. Das sind wie immer 5 starke Themen jetzt in den Mobility News. Wenn du uns unterstützen willst, abonnier unbedingt noch fix den Kanal und nach dem Intro geht's dann sofort los. Audi hat den Nuvolari vorgestellt, einen streng limitierten Supersportwagen und zugleich das stärkste Serienauto der Markengeschichte. Der seriennahe Prototyp kombiniert einen 4-Liter V8 Biturbo mit 3 Elektromotoren und kommt auf 1001 PS Systemleistung. Der Sprint auf 100 km/h soll in 2,6 Sekunden erfolgen, 200 km/h sind nach 6,8 Sekunden erreicht, die Spitze liegt bei mehr als 350. Gebaut werden 499 Exemplare, die Auslieferung soll bereits schon im ersten Halbjahr 2027 starten. Technisch setzt Audi auf einen neuen Allradansatz namens Quattro Predictive Ride. Dabei arbeiten Antrieb, Bremsen und aktive Aerodynamik vernetzt zusammen, um Traktion und Stabilität vorausschauend zu regeln. Zum Paket gehören ein Carbon-Exterieur auf Basis des Audi Space Frame, ein aktiver Heckflügel mit DRS-Funktion, ein Brake-by-Wire-System und Carbon-Keramikbremsen. Das Fahrzeug wird bei rund 600.000 Euro verkauft werden. Der Name erinnert an Rennfahrer Tazio Nuvolari. Ob aus dem Modell später auch ein Spider oder ein GT3-Ableger entsteht, ist bislang nicht offiziell bestätigt. Entsprechende Hinweise und Spekulationen gibt es, belastbar angekündigt ist derzeit aber nur das Coupé. Wir müssen reden. Ich finde, der Nuvolari ist genau das emotionale Statement, das Audi nach dem Ende des R8 dringend gebraucht hat. Statt nur zu verwalten, zeigt die Marke wieder Lust auf Begeisterung. Ein hochdrehender V8, 3-Axial-Fluxmotoren und extreme Performance, das ist kein Alibi-Hybrid, sondern ein Auto, das bewusst übertreibt und Emotionen auslösen kann. Besonders stark ist die Ikonenqualität. 499 Exemplare lösen natürlich keine Probleme bei Software, Modellpalette oder auch Elektrostrategie, aber sie können die Marke wieder begehrenswerter machen, Sammler und Enthusiasten anziehen und Audi endlich wieder einen emotionalen Fixpunkt geben. Nach dem R8 fehlte genau so ein Signal. Entscheidend ist aber, ob der Nuvolari mehr wird als ein teures Prestigeprojekt. Aktive Aerodynamik, prädiktiver Allrad, Leichtbau, Materialqualität und fahrerzentrierte Bedienung müssen spürbar in andere Modelle einfließen. Nur dann wird aus dem Leuchtturm echte Richtung für die Marke. Für mich ist der Nuvolari deshalb ein Prüfstein. Er sagt, Audi kann noch faszinieren und traut sich wieder anders zu sein. Wenn dieser Spirit auf die übrigen Modelle auch mal überspringt, war das eine starke Investition. Wenn nicht, bleibt es ein schönes Statement für sehr wenige Kunden. Und ich bin gespannt, was ihr sagt, gerade auch im Vergleich zum neuen Ferrari Luce. Skoda rückt beim Peak vor der Weltpremiere vor allem Größe, Raumkonzept und Proportion in den Fokus. Der vollelektrische Siebensitzer wird als neues SUV-Flaggschiff positioniert und feiert seine Premiere dann am 23. Juni um 18.25 Uhr in Montier-Monet. Laut Skoda ist der Peak das größte Fahrzeug der Modellpalette, fast 22 cm länger als der Enyaq und knapp 12 cm länger als der Kodiaq. Der Radstand fällt mehr als 17 cm länger aus als beim siebensitzigen Kodiaq und zählt zu den längsten, die die MEB-Plattform ermöglicht. Die vordere Sitzposition wurde höher und näher am Lenkrad ausgelegt, um mehr Raum im Fond und in Reihe 3 zu schaffen. Das Design folgt Modern Solid mit T-förmigen Scheinwerfern, schwarzem Tech-Deck-Face und verbindendem Lichtmotiv. Seitlich strecken Tornado-Linie, flachere Glasflächen und eine aerodynamische Dachlinie die Karosserie. Hinten greifen T-förmige Rückleuchten das Frontmotiv auf. Je nach Konfiguration bietet der Peak 5 oder 7 Sitze. Als 5 Sitzer nennt Skoda bis zu 1010 Liter Kofferraumvolumen. Geplant sind übrigens Versionen mit 150 bis 220 Kilowatt an Leistung. Also versteht mich bitte nicht falsch. Gegen mutiges Design klein und viel Technik ist nichts einzuwenden. Aber durch die neuen Einblicke wird beim Peak jetzt viel klarer, warum Skoda mit diesem Auto einen klugen Weg geht. Es geht nicht nur um ein großes elektrisches 7-Sitzer-SUV, sondern um Proportion, Radstand und ein Raumkonzept, das sichtbar auf Nutzbarkeit ausgelegt ist. Während viele Elektro-SUVs über Showflächen und Lifestyle-Inszenierung funktionieren wollen, spielt Skoda seine klassische Stärke aus. Und zwar nutzbaren Raum. Die neuen Fotos wirken deshalb vielversprechend, weil der Peak nicht wie eine reine Designübung aussieht, sondern wie ein Auto, das für Familien, Gepäck und Urlaubsfahrten, also insgesamt für den Alltag gedacht ist. Auch Modern Solid passt in diesem Kontext besser, als es die ersten Skizzen vermuten ließen. Der Peak wirkt groß und präsent, aber nicht unnötig laut oder verspielt. Entscheidend bleibt trotzdem der Praxistest, die dritte Reihe, der Kofferraum bei voller Beladung und natürlich Verbrauch sowie Ladeleistung und logischerweise der Preis. Kann Skoda hier die Versprechen und Erwartungen halten, dann wird der Peak mehr als nur der größere Enyaq. Dann könnte er genau das werden, was im Elektrosegment noch fehlt, ein großes, praktisches Familienauto ohne unnötiges Theater. Aber da gibt's ja auch schon den Hyundai Ioniq 9. Oder zu welchem würdet ihr greifen? Ich bin sehr gespannt. Mazda schärft den CX-30 für das Modelljahr 2027 nach. Der kompakte Crossover gehört seit 2019 zu den wichtigsten Baureihen der Marke in Europa und war in Deutschland 2025 sowie Anfang diesen Jahres der meistverkaufte Mazda. Statt großer optischer Änderungen setzt das Update auf bessere Assistenzsysteme, neue Ausstattungslinien und sinnvollere Alltagsdetails. Der größte Fortschritt liegt bei den iActiveSense-Systemen. Die adaptive Geschwindigkeitsregelung ist nun mit der Verkehrszeichenerkennung verknüpft, sodass erkannte Tempolimits per Tastendruck übernommen werden können. Der Notbremsassistent erhält eine Abbiegererkennung an Kreuzung sowie eine Motorraderkennung, die auch den Spurwechselassistenten unterstützt. Sekundärkollisionsvermeidung und Aufmerksamkeitsassistent sind ab der Primeline serienmäßig. Neu ist die Ausstattungslinie Humura Plus. Sie ergänzt unter anderem Matrix-LED-Licht mit Fußgänger-Markierungsfunktion, 360-Grad-Kamera, Ausparkhilfe mit Bremsfunktion für hinteren Querverkehr, schwarze Ledersitze mit elektrischer Fahrersitzverstellung und Sitzheizung sowie ein Bose-Soundsystem mit 12 Lautsprechern. Humura, Humura Plus und das neue Sondermodell Makoto setzen außen auf schwarze Akzente. Makoto bringt ein helles Interieur mit weißem und hellgrauem Kunstleder, hellgrauer Velour-Ledernachbildung am Armaturenträger, spezifischen Fußmatten, silbernem Schlüsselcover, 360-Grad-Kamera und Bose Soundsystem. Mazda nennt rund 1000 Euro Kundenvorteil. Neue Außenfarben sind Arrow Grey und Zinc Green. Die Motorenpalette bleibt unverändert. Zur Wahl stehen der 2,5 Liter E-Skyactiv G mit 140 PS und der E-Skyactiv X mit 186 PS. Beide gibt es mit manuellem 6-Gang-Getriebe oder 6-Stufen Automatik, den stärkeren Motor zusätzlich mit iActiv Allradantrieb. Die Preise starten unverändert bei 29.990 Euro, Humura Plus beginnt bei 37.140 und Makoto bei 34.440 Euro. Also ich finde, die meisten merken nicht, wie selten so ein Update inzwischen geworden ist. Für mich ist der CX-30 ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Mazda denkt. Während viele Hersteller jedes Facelift als Revolution verkaufen müssen, mit immer größeren Bildschirmen, aufdringlicher Elektronik und dem Gefühl, das Auto würde den Fahrer kaum noch brauchen, macht Mazda genau, aus meiner Sicht, das Gegenteil. Die Japaner polieren ein bereits gutes Rezept dort nach, wo es im Alltag wirklich spürbar wird für den Käufer und lassen alles andere bewusst unverändert. Besonders überzeugt mich der Ansatz bei den Assistenzsystemen, ein erkanntes Tempolimit einfach per Knopfdruck übernehmen, bessere Motorraderkennung und Abbiegeunterstützung an Kreuzungen sind konkrete Helfer für echte Verkehrssituationen. Sie erhöhen die Sicherheit, ohne den Fahrer ständig zu bevormunden, was ja viele zu Recht kritisieren, oder insgesamt aus dem Regelkreis zu drängen. In einer Zeit, in der manche Konkurrenzmodelle durch permanente Eingriffe fast schon anstrengend werden, wirkt Mazdas Philosophie angenehm respektvoll dem Fahrer gegenüber. Ein echtes Highlight ist für mich das Sondermodell Makoto mit Helminterieur in Weiß- und Grautönen. Endlich einmal eine Alternative zu den üblichen schwarzen Innenräumen, die in vielen modernen Autos leider Standard sind, aber der Kunde fragt es halt nach. Also ihr entscheidet. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Das verändert die Stimmung im Wagen spürbar und zeigt, wie stark Haptik und auch die Atmosphäre den täglichen Umgang mit dem Auto beeinflussen. Humura Plus ergänzt das clever mit sportlich schwarzer Optik und echter Mehrausstattung. Am stärksten beeindruckt mich aber, dass Mazda einfach Mazda bleibt. Der große Saugbenziner statt Kleinturbo, die besondere Technik beim stärkeren Motor, das analoge Bedienkonzept mit zentralem Drehschalter und dieses direkte berechenbare Fahrgefühl bleiben erhalten. In einem Markt, in dem viele Modelle immer ähnlicher werden, ist diese Eigenständigkeit wertvoll aus meiner Sicht. Der CX-30 war schon vorher ein heimlicher Favorit für alle, die ein hochwertiges, angenehmes und fahrerorientiertes Auto wollen. Mit diesen gezielten Verbesserungen wird es für mehr Menschen interessant, ohne seine Seele dabei zu verlieren. Genau das macht das Modelljahr 2027 jetzt richtig stark. Kein lauter Paukenschlag, sondern ein selbstbewusster Feinschliff. Oder was haltet ihr davon? Ich bin gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren. BMW erweitert den M2 erstmals um eine Variante mit MX-Drive. Der neue BMW M2 mit Allradantrieb soll ab Spätsommer diesen Jahres auf den Markt kommen. Die Produktion startet im August im Werk San Luis Potosi in Mexiko. Unter der Haube bleibt es beim 3 Liter rein 6-Zylinder mit 353 Kilowatt, also 480 PS. Kombiniert wird die Allrad-Version serienmäßig mit der 8-Gang M-Steptronic. Das System ist heckbetont ausgelegt. Im Normalbetrieb fährt der M2 über die Hinterräder. Die Vorderachse wird bei Bedarf zugeschaltet. Über das M-Setup bleibt außerdem ein reiner Heckantriebmodus möglich, wenn die Stabilitätskontrolle deaktiviert ist. Der Sport auf 100 km/h sinkt auf 3,7 Sekunden, also um 0,3 Zehntel gegenüber dem Hecktriebler. 200 km/h erreicht der M2 mit MX-Drive nach 12,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250, mit M-Drivers Package bei 285 km/h. Neu ist außerdem die BMW M-Ignite-Technologie mit Vorkammerverbrennung, die vor allem im Hochlastbereich den Verbrauch senken und die EU7-Anforderungen unterstützen soll. In Deutschland steht der M2 MX-Drive laut Preisliste ab 81.300 Euro im Programm. Weltpremiere feierte das Modell beim MotoGP-Wochenende in Ungarn. Dort ist es auch das Siegerfahrzeug für den BMW M-Award 2026. Niemand spricht darüber, dass ein alltagstauglicherer M2 nicht automatisch ein weniger emotionalerer M2 sein muss. Ich finde, BMW hat hier einen cleveren Mittelweg gefunden. Der M2 bleibt das puristische Modell in der Palette, aber das heckbetonte X-Drive mit leicht aktivierbarem 2WD-Modus erweitert sein Konzept deutlich. Man bekommt mehr Traktion, mehr Alltagstauglichkeit und bessere Nutzbarkeit bei schlechtem Wetter, ohne den spielerischen Hinterradantriebscharakter komplett zu verlieren. Das fühlt sich nicht wie Verwässerung an, sondern wie eine sinnvolle Weiterentwicklung, wenn ihr mich fragt. Gerade in Deutschland, den USA oder China dürfte der X-Drive für viele Käufer zur ersten Wahl werden, weil sie den M2 ganzjährig fahren wollen. Der Aufpreis von rund 3.000 Euro bleibt dabei überschaubar. Puristen werden weiter zum klassischen Hecktriebler greifen, das ist klar, aber ich glaube, dass der X-Drive in der Praxis der meistverkaufte M2 wird. Für mich ist das kein Verrat am alten M2-Geist, sondern dessen intelligente Weiterentwicklung erst recht zu diesen Zeiten. Was haltet ihr davon? Fan oder kompletter Fail? Schreibt es mir in die Kommentare rein. Kawasaki bringt den großen Zweitakter zurück. Für das Modelljahr 2027 kommen die KX327 und die KX327X. Beide basieren auf einer neuen Offroad-Plattform mit 327 Kubikzentimetern Hubraum, flüssigkeitsgekühltem Einzylinder-Zweitaktmotor, Kraftstoffeinspritzung, Elektrostarter, Auslasssteuerung und hydraulischer Kupplung. Es ist Kawasakis erster kraftstoffeingespritzter Zweitakt-Einzylinder und die erste große KX-Zweitakt-Neuheit seit sehr vielen Jahren. Die KX327 ist für Motocross ausgelegt, mit eng gestuftem 5-Gang-Getriebe und 19 Zoll Hinterrad. Beim Fahrwerk setzt Kawasaki auf einen Aluminium-Perimeterrahmen, eine 48mm KYB-Gabel und die Trakheck- und Nissin-Bremsen. Preise für Europa sind noch offen. In den USA werden $9.099 für die KX327 und $9.699 für die KX327X genannt. Im MXGP und US-Profi Motocross ist die 327er wegen der Zweitakt-Hubraumgrenze von 250 Kubik nicht startberechtigt. In Open-Klassen, etwa im Umfeld nationaler Serien, kann sie dagegen interessant werden. Glaub mir, vergiss alles, was du über moderne Offroad-Neuheiten weißt. Diese Kawasaki ist nicht nur spannend, weil sie wieder nach Zweitakt riecht, sie wirkt wie eine klare Kampfansage an ein Segment, das lange anderen Herstellern überlassen wurde. 327 Kubik klingt erst schräg, trifft aber genau die Mitte zwischen klassischer 250er und brutaler 450er. Das ist kein Motorrad für die MXGP-Startaufstellung, sondern für Fahrer, die Rennen, Training und echtes Gelände mit einem breiten Grinsen verbinden wollen. Gleichzeitig bleibt die KX327 ein emotionales Spezialgerät, keine klaren EU-Preise, keine sichere Straßenzulassung und trotz Einspritzung weiter Vormischung im Verhältnis 32:1. Kawasaki modernisiert den Zweitakter, ohne ihn glatt zu bügeln. Wenn Fahrbarkeit, Haltbarkeit und Teileversorgung stimmen, könnte aus meiner Sicht diese 327er mehr sein als Fanservice in Lime Green. Der Beweis, dass der Zweitakter im Offroad-Sport auch heute wieder verdammt gut passen kann. Seht ihr das auch so? Kann euch Kawasaki überzeugen? Ich weiß, gerade die Community in diesem Bereich hat eine sehr starke Meinung und die seht ihr in den Kommentaren. Und das war's dann auch schon wieder für diese Folge von den Mobility News. Wenn ihr mehr sehen wollt, klickt wie immer jetzt gerne hier oben für unser neuestes Video und darunter findet ihr die Playlist mit all unseren Fahrzeugreviews. Ihr wisst ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Abonniert noch schnell den Kanal. Bis um 18 Uhr dann am Sonntag. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin und bleibt mobil.